Es ist der Morgen des 27. August 1921 im Berliner Bezirk Charlottenburg. An einem Tisch sitzt ein mittelgroßer, schmächtiger, etwa 28 Jahre alter Mann. Der Tisch vor ihm ist reich gedeckt. Buletten mit Teltower Rübchen, Grießpudding mit Blaubeerkompott, dazu eine Berliner Weiße mit Schuss. Wenige Stunden später wird dieser Mann tot sein. Das Essen ist seine Henkersmahlzeit. Der Mann, der an diesem Morgen in der JVA Plötzensee auf seine Hinrichtung wartet, ist Friedrich Schumann, die Bestie vom Falkenhagener See. Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Berlin. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 5 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Karl Großmann. Und heute in dieser Folge auch um den Serienmörder Friedrich Schumann. Dazu nehmen wir euch mit an die Orte des Geschehens. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes. Wenn ihr die letzten Folgen noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort, denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben.
In der letzten Folge haben wir gehört, dass Karl Großmann für 3 Morde angeklagt wurde. Dass die Anklage aber nur einen Bruchteil seiner Taten widerspiegelt, davon waren Polizei und Zeitzeugen überzeugt. Der Prozess brachte wenig Klarheit und endete abrupt. Nach dem zweiten Verhandlungstag beging Großmann Selbstmord. Für seinen Verteidiger Erich Frey nicht der erste Tod eines Mandanten und auch nicht der erste Serienmörder, den er verteidigte. Nur 6 Tage vor Großmanns Verhaftung hatte er Friedrich Schumann in den letzten Momenten vor dessen Hinrichtung begleitet. In dieser Folge schauen wir auf die Verbrechen von Schumann und auf ein letztes Geheimnis, das Schumann seinem Verteidiger offenbart. Es ist das Mandat, das Frey auf das Radar von Großmann bringt.
Tobi, bevor wir in die Geschichte eintauchen, wie krass ist das denn? Also stell dir jetzt mal vor, du hast zu dieser Zeit in Berlin gelebt und hast direkt 2 Serienmörder, die mehr oder weniger zeitgleich dort ihr Unwesen treiben.
Ja, und doch eben diese Connection der beiden. Der Verteidiger Erich Frey. Deshalb haben wir uns ja auch entschieden, diesen Fall, ich sag jetzt mal als Exkurs, hier in dieser zweiten Staffel von Mord vor Ort vorzustellen.
Und Schumann war tatsächlich Freys erster richtig großer Fall. Zudem ist er übrigens nur durch einen Zufall gekommen. Einen Tag vor Prozessbeginn gegen Schumann warf nämlich dessen eigentlicher Pflichtverteidiger hin und der Landgerichtsdirektor berief Frey dann zum Nachfolger. Der war nämlich gerade zufällig im Gericht und lief dem Direktor ja quasi dort über den Weg.
Frey hatte also nur knapp 1,5 Tage für das Aktenstudium und musste in diesen, umgerechnet, 36 Stunden auch seinen Klienten besuchen, kennenlernen, briefen. Und den ganzen Stress gab sich Frey für ein Honorar von, halt dich fest, 16 Mark. Das war das feste Honorar, das Pflichtverteidigern immer zugesprochen wurde.
16 Mark. Puh, das ist wenig. Wenn man es nach dem Verbraucherpreisindex nämlich umrechnet, wären das heute vielleicht ja 35 bis 40 Euro.
Allerdings, um es in unsere heutige Zeit zu übersetzen, müsste man noch so sexy Sachen wie Reallohn und Wohlstandsvergleich machen. Und dann wäre es so, als würde er als Pflichtverteidiger 300 bis 800 Euro bekommen.
Und das für einen ganzen Mordprozess. Also ganz egal, ob dieser Prozess eine Stunde dauert oder vielleicht sogar Wochen.
Also für das Geld kannst du heute mit deinem Anwalt maximal Kaffee trinken gehen.
Naja, und dann ist es eben auch kein 0815-Fall jetzt hier, sondern direkt ein Serienmörder. Damit hatte Frey zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht gerechnet.
Ich denke, wir sind bereit, in die Monate vor Großmanns Verhaftung und seinem Prozess zu schauen und wie Erich Frey sich auf diesen für ihn sehr prägenden Fall vorbereitet.
In den Erinnerungen des Strafverteidigers heißt es: Wenn ich an jenem Sonntagnachmittag des Jahres 1920 nicht gewusst hätte, wer mir gegenüber trat, ich hätte den schmächtig gebauten, jungen Menschen, der da in die Besucherzelle des Untersuchungsgefängnisses geführt wurde, nicht für einen gefährlichen Massenmörder gehalten. Aber dann sah ich seine Augen. Es waren die Augen eines gefangenen Tieres, die wild, unruhig, witternd über mich hinglitten. Er hatte blassblondes Haar, um Kinn und Backen einen Anflug von Bart. »Wie geht es Ihnen gesundheitlich?«, fragt Frey seinen Mandanten. Schumann antwortet: »Danke, ich kann nicht klagen.« Frey weiter: »Wie ist das Essen?« Schumann zuckt mit den Schultern. »Na, wie das eben jetzt ist, draußen haben Sie ja auch nicht viel zu beißen.« Er spricht ruhig, überlegt, fließend, ohne jeden Dialekt. »Sie werden also morgen der Verhandlung folgen können?«, fragt Frey. Schumann nickt. Frey fragt weiter: »Sind Sie aufgeregt?« »Nein, warum?« »Es geht um Ihren Kopf.« Schumann erwidert ruhig: »Das ist mir egal.« Dieses »Egal« lässt Frey nicht los. Als hätte dieser Mann längst jeden Bezug zu seinem eigenen Leben verloren. Wer so spricht, der hat sich schon früher von etwas verabschiedet. Von Schuld, von Mitgefühl, vielleicht vom eigenen Gewissen.
Friedrich Schumann wird am 1. Februar 1893 in Spandau geboren. Sein Vater und auch sein Großvater sind alkoholabhängig. Der Vater ist zudem wegen vieler Verbrechen wie Notzucht, also Vergewaltigung, Diebstahl und Betrug vorbestraft. Bei Schumann treten schon im Kindesalter Schwierigkeiten auf. Er ist jähzornig und leidet an Wutkrämpfen. Das sind keine kurzen Ausbrüche, wie man sie bei Kindern kennt, sondern heftige Anfälle, bei denen eine Person völlig die Kontrolle verliert. Schreiattacken, Schlagen, manchmal minutenlanges Toben, bis völlige Erschöpfung einsetzt. Mit 15 Jahren kommt Schumann deshalb in Fürsorgeerziehung. Jugendliche, die als schwer erziehbar gelten, werden in geschlossene Heime oder Anstalten gebracht, meist unter strenger Aufsicht, körperlicher Züchtigung und Zwangsarbeit. Nach harten 6 Monaten in Fürsorgeerziehung beginnt Schumann eine Lehre zum Schlosser.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Schumann gerade Geselle geworden. Jetzt muss er an die Front. Mit dem Schießen hat er keinerlei Probleme. Und auch nicht mit dem Erschießen. Denn schon vor dem Krieg hat er mit gerade einmal 18 Jahren zum ersten Mal einen Menschen erschossen. Stotternd hatte er der Polizei damals seine Tat gestanden, aber er hätte nur mit einer Pistole gespielt. Diese wäre losgegangen und so hätte er die vor ihm gehende Frau nur versehentlich getötet. Die Polizei hatte seiner Aussage Glauben geschenkt und so hatte Schumann eine Gefängnisstrafe von nur 9 Monaten erhalten.
2 Jahre lang schießt Schumann als Soldat für Kaiser und Reich. Dafür wird er mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet. Es ist die Einstiegsklasse des Ordens für besondere Tapferkeit im Feld. Aus dem Kriegsdienst entlassen, kehrt Schumann nach Spandau zurück und arbeitet als Schlosser bei der Deutschen Reichsbahn. Er heiratet und zieht mit seiner Frau in eine kleine Wohnung. Seine eigentliche Liebe gilt aber der Natur. Immer wieder treibt er sich im Wald beim Falkenhagener See herum. Das scheinbar ruhige Eheleben ist nur Fassade. Denn für Schumann hat das Schießen mit dem Krieg nicht aufgehört. Im Gegenteil, es wird fast wie eine Art Hobby für ihn. Allerdings nicht auf dem Schießstand oder auf Tontauben, sondern wie im Krieg auf lebende Objekte. Auf Menschen. Immer wieder und wahllos schießt Schumann auf Personen, die in seinem Falkenhagener Forst unterwegs sind. Er schießt auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute, die versuchen, einen Waldbrand zu löschen und sich seiner Meinung nach zu dumm anstellen. Er schießt auf Förster, Anwohner, Radfahrer, Jagdgesellschaften und Liebespaare, die am See zelten. Wer Schumann in seinem Revier stört, den bringt er um. Und zwar mit der Pistole, die er aus dem Krieg mitgebracht hat. Wenn es Männer sind, genügt ihm der Mord. Sind es aber Frauen, so vergewaltigt er sie erst, bevor er sie dann erschießt. Die Leichen vergräbt er meist am Ufer des Falkenhagener Sees. Irgendwie kann er immer unentdeckt entkommen. Die Unsicherheit in der Gegend veranlasst die Polizei, einen Sicherheitsdienst einzurichten, ohne dass es gelingt, den Täter zu überführen. Und so bleibt die Bestie vom Falkenhagener See ein Phantom.
Wenn Schumann von seinen Waldspaziergängen in seine kleine Wohnung zu seiner Frau zurückkehrt, ist er ruhig und ausgeglichen. Begeistert berichtet er seiner Frau dann, wie es ihm mal wieder gelungen sei, ein Gespräch der Vögel zu belauschen. Und er schwärmt von der Revieramsel. Er sagt, sie jagt einen Vogel fort, der in ihren Bereich eingedrungen ist. Sie hat völlig recht, in das Revier eines anderen darf niemand eindringen. Und wenn er es tut, wird er umgebracht. Mit Recht. Der Falkenhagener Forst ist Schumanns Revier. Wer dort eindringt, ist sein Feind. Und wer in seine Angelegenheiten eingreift, auch. Das zeigt der Fall im Jahr 1917, als eine junge Frau mit ihrem Baby im Wald spazieren geht. Dort trifft sie plötzlich auf Schumann. Für ihn ist blitzschnell klar, was er will. Bevor er sie vergewaltigen kann, bittet die Frau, ihn das Kind etwas entfernt ablegen zu dürfen. Es solle von der Vergewaltigung nichts mitbekommen. Schumann willigt ein. Tatsächlich aber nutzt die Frau die Gelegenheit und rennt mit ihrem Kind los. Schumann nimmt die Verfolgung auf, als die Frau auf einen zufällig vorbeikommenden Spaziergänger trifft. Er heißt Paul und wohnt in der Nähe. Er kann Schumann in die Flucht jagen. Doch dieser hat sich den mutigen Spaziergänger gut eingeprägt, denn Paul hat sich in seine Angelegenheiten eingemischt. Dafür wird Paul mit seinem Leben bezahlen müssen. Etwa ein Jahr später zündet Schumann nachts Pauls Wohnlaube am Falkenhagener See an. Als Paul, seine Frau und Tochter durch das Knistern des Feuers wach werden und sich durch den Ausgang retten wollen, ist dieser von außen zugestellt. Schumann hat vorher die Ausgangstür verrammelt. In Panik öffnet Paul die Fenster, um seiner Familie den Weg ins Freie zu ermöglichen. Doch vor dem Fenster lauert Schumann. Er hat auf diesen Moment gewartet. Aus nächster Nähe erschießt er Paul. Das ist seine Rache dafür, dass dieser ihn vor einem Jahr daran gehindert hatte, die Frau zu vergewaltigen. Auf inständiges Flehen der Frau und Tochter lässt er die beiden gehen.
Und wir sind jetzt mittendrin im Wald am Falkenhagener See. Heute ist es die Idylle pur.
Schon schön hier.
Aber früher mit Schumann war das hier kein wirklich sicherer Ort.
Nee, heute gehört der Falkenhagener Forst und der See zum Naherholungsgebiet in Spandau. Hier kommen Leute her zum Spazieren, Angeln, ja, oder einfach mal, um der Schnelligkeit und Nervosität der Stadt zu entkommen. Das alles hätte für Schumann schon ausgereicht, um zu morden.
Wir werden uns gleich nochmal weiter mit Schumann beschäftigen. Lass uns doch einmal beschreiben, wie es hier aussieht. Ich beginne mal mit den Fakten. Der See ist groß. Einmal drumherum sind knapp 5 Kilometer. Da ist man so eine gute Stunde oder mehr unterwegs. Und zusammen mit dem Wald gehört er zum Landschaftsschutzgebiet Stolpe. Das ist fast 2800 Hektar groß. Das sind rund 20 Mal der englische Garten in München oder, das Lieblingsmaß der Deutschen, 3900 Fußballfelder. So, jetzt du.
Also erstmal, ihr könnt euch auch die Aussicht anschauen. Wir haben euch nämlich Fotos und Videos mitgebracht, die ihr wie immer auf Instagram unter mordvorort-podcast anschauen könnt. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, nun zur Beschreibung. Also hinter uns ist ein Wanderweg bzw. der Rundweg um den See. Dahinter liegt viel Wald. Ja, vor uns der See. Tobi, was soll ich dir jetzt groß erzählen? Also, seien wir ehrlich, es ist halt einfach ein See.
Für Schumann war es natürlich mehr als das. Aber bald schon wird es das letzte Mal sein, dass er hier seine Runden dreht.
Es ist der 18. August 1919, als der Förster Neil Bock gegen 20 Uhr auf einem Dienstgang durch den Falkenhagener Forst auf einen ihm verdächtig erscheinenden Mann trifft. Er spricht den Fremden an. Wo wollen Sie denn hin? Auf die Antwort nach Hause deutet Neil Bock in Richtung der nächsten Ortschaft mit den Worten: Das geht aber doch dort entlang. Worauf der Fremde entgegnet: Ich gehe aber hier lang. Als sich der verdächtige Mann mit diesen Worten weiter in den Wald hineinbegeben will, versucht ihn der Forstaufseher anzuhalten. Plötzlich zieht der Mann eine Pistole aus der Tasche, schießt den Förster zweimal in die Brust und flüchtet. Trotz der Schussverletzungen schafft es Neil Bock, sein am Fahrrad angebrachtes Gewehr loszumachen und einen Schrotschuss auf den Fliehenden abzufeuern. Er trifft. Neil Bock kann mit dem Fahrrad sogar noch 200 Meter bis zu einem Haus fahren. Dort bricht er in den Armen der herauseilenden Bewohner zusammen. Er schildert den Hergang der Tat und beschreibt den Täter als einen mittelgroßen Mann in feldgrauer Kleidung mit Rucksack. Und der Täter ist durch den Schrotschuss verwundet. Neil Bock wird dann sofort in ein Krankenhaus gebracht. In der Nacht erliegt er seinen schweren Verletzungen. Durch seinen Schuss auf den Mann rechnet die Kriminalpolizei fest damit, dass der Täter in den nächsten Tagen einen Arzt aufsuchen wird. Sie benachrichtigt daher alle umliegenden Ärzte und Krankenhäuser. Schon 2 Tage später hat diese Maßnahme Erfolg.
Vormittags um 10:30 erscheint im Wartezimmer des Spandauer Arztes Dr. Tebling ein mittelgroßer Mann in einer feldgrauen Kleidung. Er deutet auf seinen Oberarm und erklärt: Ich habe beruflich mit Zündern zu tun, habe Pech gehabt und bin durch Sprengstücke verletzt worden. Diese Geschichte klingt zur damaligen Zeit plausibel. Zünder sind die Auslösevorrichtungen alter Granaten und Bomben, die nach dem Krieg in riesigen Mengen in den Spandauer Munitionslagern herumliegen. Viele Menschen verdienen sich damals ein paar Mark, indem sie diese Kriegsreste sammeln oder zerlegen. Es ist ein gefährliches Geschäft, bei dem Unfälle an der Tagesordnung sind. Der Mann kommt ins Behandlungszimmer und wird untersucht. Am Oberarm entdeckt der Arzt 8 kleine, leicht entzündete Hautwunden. Es sind winzige Löcher, die niemals von Sprengstücken herrühren können. Vorsichtig betastet Dr. Tebling den Arm und fühlt mehrere kleine, harte Fremdkörper. Er erinnert sich an den Aufruf der Polizei. Könnten es Schrotkörner sein? Dr. Tebling wendet sich an den Patienten. Bitte nehmen Sie im Verbandszimmer Platz. Ich fürchte, Sie müssen ins Krankenhaus. Während sich der Mann ruhig in das Verbandszimmer setzt, läuft Dr. Tebling ins Büro zu seiner Frau. Renne sofort zur Polizei. Ich glaube, das ist der Kerl, der vor 2 Tagen den Revierförster ermordet hat. Frau Tebling läuft los. Inzwischen lässt sich der Arzt nichts anmerken, während er den Mann weiter professionell untersucht. Mit der Sonde stellt er nun fest, dass es sich bei den Wunden um Schusskanäle handelt. Deutlich fühlt er jetzt die Schrotkörner. Als er den Verband anlegt, geht die Klingel. Frau Tebling kommt ins Verbandszimmer. Es sind die Männer vom Elektrizitätswerk wegen der Leitung im Nebenzimmer, sagt sie. 2 verkleidete Polizisten gehen durch das Verbandszimmer, um sich ein Bild der Lage zu machen. Sie tragen Werkzeugtaschen, in denen sich ihre Revolver verstecken. Im Nebenzimmer angekommen, machen sie die Tür hinter sich zu, ziehen die Dienstwaffen aus der Werkzeugtasche und schlagen wenige Sekunden später die Tür wieder auf. Jeder von ihnen hält in der rechten den Revolver, in der linken die Dienstmarke. Friedrich Schumann wird wegen Mordes an den Revierförster Neil Bock verhaftet. Das wahre Ausmaß seiner Taten wird sich aber erst noch offenbaren.
Die Info über die Verhaftung Schumanns sorgt in der Bevölkerung für Verwunderung. Schumann erscheint seinen Nachbarn, seiner Familie und seinen Arbeitskollegen als harmloser, arbeitsamer und bescheidener Mensch. Und wenn er wirklich der Täter sei, ist er dann auch für die ganze Reihe rätselhafter Mord- und Gewalttaten verantwortlich, die in den letzten 2 Jahren die Anwohner des Falkenhagener Forstes in Angst und Schrecken versetzt hatten? Die Kriminalpolizei kann sich vor Zeugen kaum retten. Irgendwie will jetzt jeder etwas wissen oder gesehen haben. Schumann gesteht, dass er auf den Förster Neil Bock geschossen habe. Aber das hätte er nur aus Selbstschutz getan. Neil Bock hätte ihn beim Wildern ertappt und die Waffe auf ihn angelegt. Mit dem Verschwinden und den Überfällen auf andere habe er nichts zu tun. Aber die Kriminalpolizei findet in Schumanns Wohnung zahlreiche Uhren, Ringe und Wäschestücke. Säuberlich sortiert und mit Bändchen verschnürt. Die Fundstücke werden von den Angehörigen derer, die von einem Ausflug zum Falkenhagener See nie zurückgekehrt sind, als Eigentum der Vermissten wiedererkannt. Unter dieser Indizienlast gesteht Schumann mehrere Morde, Mordversuche und Vergewaltigungen. Nur gegen den Vorwurf des Diebstahls setzt er sich energisch zur Wehr. Er habe doch den Toten die Wertsachen nur abgenommen, um eine Trophäe zu besitzen. Kurz vor Abschluss der Voruntersuchung widerruft er alle Geständnisse. Sie seien ihm von den Kriminalbeamten unter schweren Misshandlungen abgerungen worden. Sie hätten die Protokolle aufgesetzt und er habe zu allem Ja gesagt, um nicht von ihnen totgeprügelt zu werden. Trotz des widerrufenen Geständnisses wird Schumann in 54 Punkten angeklagt. 11 vollendete Morde, 13 versuchte Morde und 30 Fälle von Vergewaltigungen, Brandstiftungen und Einbrüchen.
Der Prozess gegen Schumann findet vom 5. bis 13. Juli 1920 vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts III in Berlin-Moabit statt. Die Berliner Zeitungen bezeichnen den Prozess als kaum jemals in der Strafrechtegeschichte dagewesenen Fall. Die Zuhörer stehen schon früh vor dem Gerichtsgebäude Schlange, um einen Zuschauerplatz ergattern zu können. Vor allem Frauen wollen Zeuginnen der Verhandlung werden. Während des Prozesses liegen zwei offene Lederkoffer vor dem Richtertisch. Sie sind gefüllt mit Kleidungs- und Wäschestöcken der Toten. Daneben liegen matt glänzend die Pistole und Schumanns Fernglas, mit dem er Opfer ausgespäht hat. Am zweiten Tag des Prozesses geben zwei Sachverständige ihr Gutachten ab. Sie haben Schumann jeweils für eine halbe Stunde beobachtet. Ihr Urteil? Schumann ist zurechnungsfähig. Während des ganzen Prozesses zeigt Schumann keine Regung. Er blickt den Männern und Frauen, deren Söhne und Töchter er getötet hat, kalt und gleichmütig ins Gesicht. Auch während der zahlreichen Zeugenaussagen und auch als sich die Mutter eines Opfers auf ihn zu stürzen versucht. Als Schumann aussagt, bleibt er dabei, dass ihm seine Geständnisse von der Kriminalpolizei unter Misshandlung erzwungen worden wären. Am 8. und letzten Prozesstag sprechen die Geschworenen Schumann für 34 Delikte schuldig. In 6 Fällen des Mordes, in 11 Fällen des versuchten Mordes, in 6 Fällen der Notzucht, in 8 des schweren Diebstahls. In 5 Mordfällen folgen die Geschworenen dem Antrag des Verteidigers Erich Frey und sehen Schumanns Schuld als nicht erwiesen an. Schumann wird 6-mal zum Tode verurteilt. Ein Aufatmen geht durch die Zuschauerreihen im Saal. Aber für Verteidiger Frey ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nach seiner Auffassung habe das Verfahren große Mängel gehabt. Die Frage der Unzurechnungsfähigkeit wäre nicht genügend geklärt worden. Und eine Revision hätte unbedingt Aussicht auf Erfolg.
Mitte August, 5 Wochen nach dem Urteil, findet Frey auf seinem Schreibtisch einen Brief. Er reißt den Umschlag mit dem Kontrollstempel des Gefängnisses auf und liest. Sehr verehrter Herr Dr. Doktor, ich habe jetzt lange genug gewartet. Ich verzichte auf Revision und wünsche deren Rücknahme. Ebenso widerspreche ich einem von Ihnen beabsichtigten Gnadengesuch, da ich meiner Meinung nach unschuldig verurteilt worden bin und das Gericht für meine Todesstrafe die Verantwortung trägt. Ich beanspruche als mein Recht, dass bald der Tod mich treffe. Hochachtungsvoll, Friedrich Schumann. Frey fährt daraufhin nach Plötzensee ins Gefängnis. Trotz intensiver Bemühungen erreicht er keine Gemütsänderung bei seinem Mandanten. Frey zieht die Revision also zurück und teilt der Justizbehörde Schumanns Wunsch mit, bald hingerichtet zu werden. Doch es soll noch ein ganzes Jahr dauern, bis dieser Wunsch Realität wird. Am 26. August 1921 macht sich Frey ein letztes Mal auf den Weg nach Plötzensee zum Todeskandidaten in Station 3. Es ist der Vorabend der Hinrichtung. Frey geht den schmalen Gang zu den Todeszellen des Stadtgefängnisses entlang. Durch eine vergitterte Öffnung in der Tür blickt er in die Todeszelle. In dem 3x4 Meter großen Raum sitzen 3 Männer. 2 von ihnen tragen die grün-graue Uniform der Aufseher, der 3. die grau-blaue Sträflingskleidung. Frey erinnert sich später: Als ich Schumann zuletzt gesehen hatte, war er ein bleiches Wrack gewesen, zermürbt von Monaten der Ungewissheit, von endlosen Nächten ohne Schlaf. Jetzt sah er beinahe gesund aus. Die Augen waren klar und ruhig. Jetzt, wo er noch 5 Stunden zu leben hatte.
Als Frey zu ihm hereintritt, wird dem Todeskandidaten wenig später die Henkersmahlzeit gebracht. Fast eine halbe Stunde ist Schumann mit seiner hölzernen Gabel zu Gange. Als er fertig ist, dreht er sich zu seinem Verteidiger um. So, jetzt haben wir noch genügend Zeit, damit ich Ihnen die Wahrheit erzählen kann. Schumann spricht leise, aber seine Stimme ist ruhig und fest. Das Gericht hat mich 6-mal zum Tode verurteilt. Er rückt näher an seinen Verteidiger heran. Ich habe aber nicht 6, auch nicht 11. Ich habe 25 umgebracht. Frey packt Schumanns Arm. Wiederholen Sie das nochmal. 25? Freys Stimme klingt heiser. Wegen 11 Morden waren Sie angeklagt. Wer sind die anderen 14? Kennen Sie von einigen etwa die Namen? Können Sie sich vielleicht noch an Einzelheiten erinnern? Wann es gewesen ist? Ob es Männer oder Frauen waren? Wie sie aussahen? Schumann kann alle Fragen beantworten.
Seinen ersten Mord habe er am 14. Mai 1908 an seiner Cousine begangen. Er habe sie im Wald erschossen. Auf die Frage, ob das nicht ein Unfall gewesen sei, antwortet Schumann, es sei damals sein 16. Geburtstag gewesen, den die Familie in einer Laube im Wald gefeiert habe. Von seiner Mutter habe er eine Büchse von kleinem Kaliber geschenkt bekommen, also eine echte Schusswaffe, wie sie damals oft zum Üben oder Scheibenschießen verwendet wurde. Dass ein Jugendlicher so etwas geschenkt bekam, war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Außerdem seien seine Tante Alma und ihre Tochter, seine Cousine Hertha, zu seinem Geburtstag zu Gast gewesen. Seine Cousine sei 1 Jahr jünger gewesen als er und er habe sie nicht leiden können. Schumann berichtet, wie er mit der Cousine zum Spielen geschickt wurde, wie ihr lautes Rufen durch den Wald ihn zur Wut bringt und wie er mit seinem Geburtstagsgeschenk, der Pistole, abdrückt. Der Polizei sagte er habe seine Cousine für ein Reh gehalten. Aber das stimmte nicht. Ich habe mich geärgert, weil sie im Wald so laut geschrien hat. Das tut man doch nicht. Da habe ich geschossen. Auch in den anderen Fällen gibt Schumann ähnliche Gründe an. Sie hat mich bei der Jagd gestört. Der hat mir die Vögel verscheucht, als ich ihnen zuhören wollte. Die haben so laut gelacht, begegnete mir im Wald und hat mich so schnippisch angeguckt. Er hat mich gestört, als ich dem Mädel nachgehen wollte.
Unter diesen Umständen redet Frey auf Schumann ein, dass er nicht hingerichtet werden würde, weil kein normaler Mensch 25 Morde begehen würde. Schumann müsse als unzurechnungsfähig eingeschätzt werden und unter dem Paragraphen 51 des Reichsstrafgesetzbuches in eine Heilanstalt eingewiesen werden, anstatt auf die Vollstreckung des Todesurteils zu warten. Aber davon will Schumann nichts wissen. Frey muss ihm versprechen, von den Geständnissen vor Schumanns Tod keinen Gebrauch zu machen. Für den Verteidiger eine schwere Niederlage. Inzwischen ist es 5 Uhr morgens. Schumann hat noch eine Stunde zu leben. Frey verabschiedet sich ein letztes Mal von seinem Mandanten. Schumanns letzte, an ihn gerichtete Worte: Na, dann vielen Dank für alles. Viel Glück im Leben und machen Sie sich nicht so viele Gedanken um mich. Es lohnt sich nicht. Am 27. August 1921 um 6 Uhr morgens wird Friedrich Schumann durch das Handbeil hingerichtet.
Für Frey war Schumann eine Niederlage. Er hatte bis zuletzt versucht, seinen Mandanten zu retten. Doch kaum ist die Hinrichtung vollstreckt, erreicht ihn schon der nächste Fall. Ein anderer Serienmörder verlangt nach ihm. Frey hat keine Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Er muss zurück ins Untersuchungsgefängnis Moabit, an genau den Ort, an dem für ihn über 1 Jahr zuvor alles mit Friedrich Schumann begann. Nur dass diesmal ein anderer auf ihn wartet. Karl Großmann.
Zwei Serienmörder in einer Stadt zur selben Zeit. Was hat das mit Berlin gemacht? Wo begegnen uns heute die Fälle um Karl Großmann und Friedrich Schumann? Wer gedenkt den Opfern dieser Bestien? Wir nehmen euch in der letzten Folge dieser Staffel mit auf den Teufelsberg zwischen dem Falkenhagener See und dem Andreasplatz. Gemeinsam blicken wir von oben auf diese Fälle, die Zeit und das, was übrig bleibt.
Hört, hört, wie die Schritte hallen. Großmann schleicht durch dunkle Nacht. Viele sind ihm schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen, wenn Gier sein Herz erfüllt. Durch die Straßen fließt ein wilder Mann. Hinter Türen. Schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen, wenn Gier sein Herz erfüllt.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche: Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik: KI generiert und Pixabay. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und Leibniz FM.
Nächte sprechen dunkle Lieder, flüstern Morde, die geschehen. Hier tanzen die Verdammten wieder. Berlin, wer kann dich je verstehen?
Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.